die Presse.
In Ungarn ist die Ära Viktor Orbán dieses Wochenende zu Ende gegangen. 16 Jahre lang war er mit seiner Fidesz-Partei an der Macht. Diesen Sonntag hat sein ehemaliger Anhänger und jetziger Konkurrent Peter Madja einen eindeutigen Sieg eingefahren. Die Freude in Budapest war entsprechend groß. Danke, dass ihr geglaubt habt, dass wir Geschichte schreiben können. Danke, 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 lässt sich der Wahlsieger hier auf den Straßen Budapests feiern. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts von Was wichtig ist, dem Podcast, den Sie gerade hören. So groß also der Jubel und die Freude am Wahlabend auch waren, ein richtiger Systemwechsel in Ungarn ist trotzdem nicht selbstverständlich. Denn wird die aktuelle Regierung ihre Posten so einfach räumen? Welche Art von Systemumbau schwebt Peter Madja eigentlich vor? Und wie möchte die Tisza-Partei für eine Wählerschaft von progressiv bis konservativ Politik machen? Das alles habe ich bei Peter Techet, gebürtiger Ungar, Jurist und Historiker am IDM Vienna, nachgefragt. Ihn habe ich in Budapest erreicht. Guten Tag, Peter Techet in Ungarn.
Guten Tag.
Herr Techet, es war ein sehr eindeutiger Sieg für Peter Madja mit einer Zweidrittelmehrheit. Wie überraschend war denn dieses Ergebnis für Sie?
Das war zweifach überraschend. Einerseits, wie Sie erwähnt haben, das war wirklich ein ganz klarer Wahlsieg, sogar mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, Peter Madja kann jetzt, also im neuen Parlament, dann die Verfassung komplett abändern, praktisch alle Institutionen des jetzigen Regimes austauschen. Das ist wirklich eine riesengroße Sieg für ihn. Andererseits war es aber auch überraschend und eigentlich sehr positiv überraschend, dass Viktor Orbán dieses Ergebnis sofort hingenommen hat, und er hat sogar bei Peter Madja angerufen und ihm gratuliert. Also zumindest am Wahlabend hat sich Viktor Orbán wirklich demokratisch, staatsmännisch verhalten.
Viktor Orbán und die Fidesz-Partei haben ja gerade in der letzten Wahlkampfphase intensiv auf Zuspruch aus den USA von der aktuellen Trump-Regierung gesetzt. Hat das weniger gebracht als erhofft, vielleicht sogar die gegenteilige Wirkung erzielt?
Also ich würde schon sagen, es hat sicherlich nicht gebracht. Einerseits hat Viktor Orbán selbst darauf gehofft, dass Donald Trump nach Budapest kommt. Er ist nicht nach Budapest gekommen. Dass J.D. Vance nach Budapest gekommen war, hat eigentlich im Wahlkampf überhaupt nichts bedeutet. Und zugleich war eigentlich auch schon die Person Trump sehr störend für Viktor Orbán. Viktor Orbán hat in seiner Wahlkampagne eigentlich auf die Frage gesetzt, Frieden oder Kriegen, und er sei der Einzige, der Ungarn vor einem Krieg verteidigen kann. Alle anderen wollen Krieg. Und dann steht er da mit Donald Trump, der selbst jetzt Krieg gemacht. Also eigentlich auch schon diese Beziehung, diese Freundschaft mit Donald Trump war letztendlich für Viktor Orbán sicherlich nicht vorteilhaft. Vielleicht hat es einfach nicht gebracht. Ich würde nicht sagen, dass es vielleicht sogar Stimmen gekostet hat, aber es ist ganz eindeutig so, dass diese Freundschaft mit Donald Trump für Orbán nichts gebracht hat. Und letztendlich hat sich auch Trump nicht so besonders freundschaftlich gezeigt. Er ist nicht nach Budapest gekommen und er hat nicht die von Orbán erhoffte finanzielle Hilfe angeboten.
Sie haben das schon erwähnt. Im Vorfeld wurde viel darüber gesprochen, dass es gar nicht so sicher wäre, selbst wenn Madja gewinnt, dass Orbán so leichtfertig das Feld räumen werde. Jetzt hat Orbán, Sie haben gerade erzählt, noch am Wahlabend seinem Gegner sogar gratuliert, eine Niederlage eingeräumt. Haben sich die Beobachtenden verschätzt oder könnte da noch etwas kommen? Immerhin dauert es ja noch, bis die Macht dann tatsächlich die Seiten wechselt, und in der Zeit könnten ja auch noch Gesetzesänderungen vorgenommen werden.
Genau, darum geht es. Also Peter Madja hat schon am Wahlabend den Staatspräsidenten aufgefordert, zurückzutreten. Und Peter Madja hat schon am Wahlabend angekündigt, dass er mit zweidrittel Mehrheit wirklich das ganze System abbauen will, Verfassungsgerichte und so weiter. Er hat schon angekündigt, dass er einen Verfassungskonflikt mit dem jetzigen System wagen wird. Ist die Frage, wie wird das jetzige Parlament, das noch bis zu 30 Tagen im Amt bleibt, darauf reagieren. Und auch wenn Viktor Orban seine Niederlage eingeräumt hat und Peter Maurer gratuliert hat, kann es dazu kommen, dass das jetzige Parlament vielleicht mit Verfassungsänderungen, Gesetzesänderungen, das jetzige System doch noch mehr abschirmt, wie es der jetzt Fall ist. Weil das stimmt, Peter Mallorca mit der jetzigen Mehrheit, die er dann im neuen Parlament haben wird, mit dieser zweidrittigen Mehrheit, alles austauschen. Und es ist sicherlich nicht im Orbans Interesse. Vor staatlichen Folgen muss er auch Angst haben. Deswegen ist es nicht auszuschließen, dass er in den nächsten Tagen doch etwas unternehmen wird, um zumindest diesen Wechsel ein bisschen schwieriger zu machen.
Da bleibt es also spannend. Bei aller Freude, die gerade in Ungarn herrscht, ist das generelle politische Stimmungsbild doch keines von besonders breiter Vielfalt. Also im neuen ungarischen Parlament, da sitzen dann außer Tisza und Fidesz noch eine kleinere rechtsextreme Partei, also gar keine progressiven Kräfte. Was darf man sich da vom politischen Kurs Ungarns erwarten in den kommenden Jahren?
Naja, das ist ja das Hauptproblem in Ungarn, dass jetzt im neuen Parlament wirklich nur Parteien rechts der Mitte sitzen werden. Selbst Peter Maurer kommt aus Fidesz. Also das gehört auch zu einer Biografie. Er kommt aus Fidesz. Der war mit der früheren Justizministerin verheiratet. Er hat als Diplomat für die Orbán-Regierung in Brüssel gearbeitet und er hat auch sehr hohe Posten bei unterschiedlichen staatlichen Unternehmen bekleidet. Also Peter Maurer war Teil des Systems. Vor zwei Jahren hat er das System aus irgendwelchen Gründen verlassen, aber man spürt schon bei ihm, wie er redet und wie er eigentlich auch Politik macht, wo er sozialisiert ist. Er ist politisch in der Fidesz sozialisiert. Ob er dann zu einem zweiten Orbán wird oder nicht, wird sich erst jetzt zeigen. Warum? Er hat jetzt eigentlich dieselbe absolute Macht gekriegt wie Orbán. Orbán hat er auch immer Zweidrittelmehrheit gehabt. Jetzt hat Peter Maurer Zweidrittelmehrheit. Jetzt kann Peter Maurer beweisen, dass er doch nicht mit einer absoluten Macht regieren will. Das heißt, wenn er jetzt wirklich zum Beispiel das Wahlsystem ändern will, dann wird sich zeigen, ob er das jetzige Wahlsystem behalten will. Er könnte sogar sagen, naja, dieses Wahlsystem hat mir diese große Mehrheit geschenkt. Wieso soll ich daran was ändern? Das ist sehr gut für mich. Weil es wirklich stimmt, dann in Ungarn, das Wahlsystem immer der jeweiligen Mehrheit zugutekommt. Und jetzt ist Peter Maurer die Mehrheit. Das heißt, er kann sogar sagen, jetzt ist es ganz ideal für mich, ich will nicht das Wahlsystem abändern. Dann wird er praktisch zu einem zweiten Orbán. Wenn er aber daran interessiert ist, die pluralistische Demokratie in Ungarn wiederherzustellen, dann soll er wirklich so ein Wahlsystem einführen, wie etwa in Österreich, das dann auch mehreren Parteien die Möglichkeit einräumt, ins Parlament zu kommen, eben weil es doch auch in Ungarn progressivere, linke, liberalere Kräfte gibt. Vielleicht sicherlich nicht so viel wie in Westeuropa, aber zumindest ein, zwei Parteien könnten und sollten auch aus diesem Lager in einem ungarischen Parlament vertreten sein. Jetzt war die Situation ganz komisch und speziell, weil auch die linke und liberale Wählerschaft eigentlich für einen konservativen Politiker, für einen Ex-Fidesz-Politiker wie Peter Maurer gestimmt hat. Aber Peter Maurer kann jetzt großzügig sein, kann Großzügigkeit zeigen und sagen, ich werde mit meiner absoluten Macht das System so abändern, dass die politische, parteipolitische, ideologische Vielfalt doch in die ungarische Politik zurückkehren kann. Wenn er das nicht macht, dann entwickelt sich Peter Maurer praktisch zu einem zweiten Orbán.
Sie haben das schon gesagt, das bedeutet ja auch, dass Maurer ein sehr breites Wählerspektrum für sich angesprochen hat. Also von enttäuschten Orbán-Anhängern bis hin zu eigentlich progressiv orientierten WählerInnen. Genau. Was plant er denn da, diesen politischen Spagat? Wie möchte er den anlegen? Wird da für jeden was dabei sein?
Also das ist wirklich eine sehr heterogene Gruppe. Es gab sogar Umfragen unter diesen Wählerschaft, wie sie sich politisch definieren. 40% sagt liberal, 20% sagt rechts. Und 20% sagt links. Das zeigt schon, wie heterogen und unterschiedlich diese Wählergruppe ist, die für Peter Maurer gestimmt hatte. Gleichzeitig ist aber die Partei selbst, also die Dissa-Partei, eine sehr geschlossene, autoritär geführte Partei. diese Partei hat weniger als 30 Mitglieder. Peter Madja wurde nie demokratisch zum Vorsitzenden gewählt, sondern er ist fast wie Vorsitzender geboren. Diese Partei hatte nie Parteikongresse oder Konferenzen. Die Vizepräsidenten der Partei werden einfach von Peter Madja persönlich ernannt. Das heißt, die Partei selbst ist sehr autoritär, regiert und geführt. Da ist auch die große Frage, ob Peter Madja dann irgendwann eine innerparteiliche Demokratie zulässt oder nicht. Bis jetzt ist eben das, ist das Argument, er braucht so eine sehr geschlossene, autoritär geführte Partei, um überhaupt diese heterogene Gruppe der Politikerinnen und Wählerinnen zusammenzufügen. Aber das wird sicherlich schwerer sein, weil auch die parlamentarische Gruppe sehr heterogen sein wird. Die meisten Abgeordneten dieser Partei waren Politikerinnen und die kommen auch aus unterschiedlichen Berufsmilieus oder ideologischen Milieus. Es wird also sicherlich schwierig sein, auch diese Leute zusammenzuhalten. Und deswegen besteht die Gefahr, dass zumindest die Partei weiterhin sehr autoritär geführt wird, weil Madja meint, nur so kann er diese heterogene Gruppe zusammenhalten. Was die Wählerschaft anbetrifft, da muss Peter Madja liefern. Also wenn Peter Madja nicht liefert, dann geht die Wählerschaft weg. Er muss besonders in der Frage der Bekämpfung von Korruption Erfolge vorzeigen. Er muss die EU-Gelder nach Ungarn heimholen und dafür muss er eigentlich auch die EU-Bedingungen, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen, erfüllen. Und langfristig muss er doch auch das Gesundheitswesen und das Bildungswesen verbessern. Das waren eigentlich die wichtigsten Themen, weswegen die Leute von der jetzigen Regierung enttäuscht waren und bereit waren, sogar ehemalige Fidesz-Wählerinnen bereit waren, für Peter Madja zu stimmen. Antikorruption, Gesundheitswesen, Bildungswesen und EU-Gelder.
Jetzt haben Sie schon inhaltliche Schwerpunkte genannt. Sind denn auch in Bereichen, die vielleicht gerade aus dem Ausland extrem kritisch beobachtet wurden, also etwa der Abbau von Medienfreiheit, die Einschränkungen von LGBTQ+-Rechten, bei demokratischen und eben rechtsstaatlichen Strukturen Veränderungen angedacht oder darf man da nicht auf viel Veränderung hoffen?
Also Peter Madja hat versucht, all diese heiklen Themen, nennen wir mal so, zu vermeiden. Er hat überhaupt nichts über LGBTQ-Rechte gesagt. Also okay, als das Pride voriges Jahr in Ungarn verboten war, der hat gemeint, es geht nicht. Er will als Regierungschef die Versammlungsfreiheit für alle garantieren. Also er hat sich nicht explizit für LGBTQ-Rechte ausgesprochen, sondern ganz allgemein für Versammlungsfreiheit von allen. Was Medienfreiheit anbetrifft, da hat er sein Interesse daran, Änderungen vorzuziehen, weil der jetzige staatlich-rechtliche Rundfunk ist wirklich als Fidesz-Propaganda funktioniert. Also auch als Machtmensch darf er das nicht so dabei lassen. Also er muss bei den Medien vieles machen, besonders bei dem staatlichen Rundfunk, dass es nicht mehr so als Propaganda-Rundfunk funktioniert. Zugleich ist es auch ganz klar, dass Peter Madja selbst ein, sagen wir mal so, konfliktuelles Verhältnis gegenüber Medien hat. Der hat selbst öfters auch sogar kritische Journalistinnen angegriffen. Ich habe auch von ausländischen Journalistinnen die Information erhalten, dass zum Beispiel ihre Registrationen zu Wahlveranstaltungen nicht zugelassen wurden. Also was die Medienfreiheit anbetrifft, da ist Peter Madja noch nicht ganz sicher auf einer liberalen Seite. Aber er wird sicherlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umbauen müssen. Und was zum Beispiel die Außenpolitik anbetrifft, da ist Peter Madja ganz eindeutig proeuropäisch. Der hat das immer wieder betont. Der hat sogar die jetzige Wahlen so dargestellt, als ob es eine Volksabstimmung darüber wäre, ob Ungarn zum Westen oder zum Osten, zu Russland gehören will. Also Madja ist dezidiert proeuropäisch. Er will sicherlich nicht diesen konfliktiven Kurs weiterführen wie Viktor Orban bis jetzt, aber in einigen konkreten Punkten, zum Beispiel einen sofortigen Beitritt der Ukraine in die EU, da ist auch Madja sehr zurückhaltend.
Werbung. Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kompakten Wohlfühlimpuls für unterwegs oder zu Hause. Unser Gehör und unsere geistige Gesundheit hängen enger zusammen, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Wer schlecht hört, zieht sich oft zurück, nimmt weniger am Alltag teil. Das Gehirn verlernt, Geräusche richtig einzuordnen und kognitive Reserven werden verringert. Eine unversorgte Hörminderung kann das psychische Wohlbefinden in jeder Lebensphase und jedem Alter beeinträchtigen. Hörverluste fördern außerdem das Fortschreiten von Demenzerkrankungen und Depression. Individuell angepasste Hörgeräte verbessern das Sprachverstehen in komplexen Umgebungen und fördern die soziale Interaktion. Je früher eine Hörminderung erkannt wird, desto besser für das Gehirn, für unsere geistige Leistungsfähigkeit und unser psychisches Wohlbefinden. Bei Neurot kann man jederzeit einen kostenlosen professionellen Hörtest vereinbaren. Diese Gesundheitsminute wurde Ihnen präsentiert von Neurot, über 140 Mal in Österreich.
Aus Brüssel ist ja diese Wahl auch wirklich besonders interessiert beobachtet worden. Ist da schon ganz klar, ob man sich jetzt auf eine tatsächliche Kursänderung Ungarns in europäischen Angelegenheiten einstellen darf oder einfach es in Zukunft nur mit einem konstruktiveren Gegenüber zu tun hat?
Wie gesagt, also für Modja ist es sehr wichtig, einen viel proeuropäischen Kurs einzuschlagen. Also er hat wirklich diese Wahlen so dargestellt, als ob es wirklich darum ginge, gehört Ungarn zum Westen, gehört Ungarn zur Europäischen Union oder zum Osten zu Russland. Das war auch für die Wählerschaft sehr wichtig. Also warum so viele Wählerinnen für Modja gestimmt haben, weil sie wirklich davor Angst hatten, wenn Viktor Orban an der Macht bleibt, dann verlässt Ungarn irgendwann die EU. Also Modja muss proeuropäisch sein, weil das ist eine sehr große Erwartung in der ungarischen Gesellschaft. Aus diesem Grund kann er auch nicht diesen pro-russischen Kurs weiterführen wie Viktor Orban bis jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, in einigen Punkten wie Ukraine, da wird auch Modja zurückhaltend sein. Also vielleicht ist er nicht anti-ukrainisch, aber einen sofortigen Beitritt der Ukraine will er nicht unterstützen. Mhm. Was aber für die EU spricht, also warum Modja nicht so kritisch, nicht so konfliktuell auftreten kann. Wie gesagt, er braucht die EU-Gelder. Das heißt, die Europäische Union hat ein sehr starkes Drucksmittel in den Händen, das die EU gegen Modja benutzen kann, wenn Modja etwa die Rechtsstaatlichkeitsbedingungen nicht erfüllt oder doch einen antieuropäischen Kurs führen würde.
Die bisherige ungarische Regierung, die sieht sich ja auch mit erheblichen Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Lässt sich da schon erahnen, ob jetzt unter einer neuen Regierung auch entsprechende Justizschritte eingeleitet werden oder wie man überhaupt eine Aufarbeitung der Ära Orban anlegen wird?
Das war auch ein sehr wichtiges Thema für die Wählerschaft. Also da erwarten die Wählerinnen, dass diese Korruptionsfälle aufgedeckt und aufgearbeitet werden. Die erwarten sogar, dass viele Menschen, besonders in der Entourage von Viktor Orban, in der Familie von Viktor Orban, vielleicht Viktor Orban selbst, zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen meine ich, dass Orban selbst vielleicht Angst vor einem vollkommenen Systemwechsel hat. Aber es wird sehr schwierig sein. Warum? Weil die Korruption in Ungarn eigentlich legalisiert war. Also vieles, was aus einer Außenperspektive als Korruption erscheint, war in Ungarn gesetzlich korrekt. Das heißt, es wird schwierig sein, rückwirkende Gesetze, also Gesetze mit rückwirkenden Wirkung einzuführen und dann Fälle, die damals noch nicht als Korruption galten, jetzt als Korruption zu bezeichnen und deswegen die Leute zu verurteilen. Also Peter Modja hat zum Beispiel die Idee, eine relativ hohe Vermögenssteuer einzuführen und so, wie er sagt, das zusammengeklaute Vermögen zusammenzubringen. Und es gibt einige Fälle, wo aber wirklich auch die Frage der strafrechtlichen Verantwortung sich stellt. Zum Beispiel der frühere Präsident der Nationalbank, der hat wirklich solche Korruptionsfälle in der Nationalbank gehabt, die auch nach dem damaligen Recht als Korruption gelten. Aber es wird sicherlich schwierig sein, weil, wie gesagt, viele, was aus einer Außenperspektive als Korruption gilt, waren in Ungarn eigentlich in gewisser Hinsicht legalisiert.
Abschließend vielleicht, was sind denn die nächsten Schritte, die in den kommenden Tagen entscheidend sein werden für den zukünftigen Kurs in Ungarn?
Ich denke, das wird sehr entscheidend sein, wann der Staatspräsident das neue Parlament einberuft. Wie gesagt, das alte Parlament kann bis zu 30 Tagen noch im Amt bleiben. Das wird auch entscheidend sein, ob das alte Parlament wirklich noch entscheidende Entscheidungen trifft. Wie gesagt, es ist auch sogar möglich, Verfassungsänderungen durchzuziehen und so weiter. Wann also das neue Parlament einberufen sein wird und wie der Staatspräsident, aber auch alle anderen Institutionen auf die Aufforderung von Peter Mayer reagieren werden, dass sie zurücktreten müssen. Wie gesagt, Peter Mayer hat schon am Wahlabend eigentlich eine sehr harte politische Konfrontation mit den bestehenden Institutionen angekündigt, indem er den Staatspräsidenten ganz eindeutig aufgefordert hatte, sofort zurückzutreten.
Herr Techert, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Budapest.
Danke sehr, danke.
Was aus dem System Orbán, das am vergangenen Wochenende eindeutig abgewählt wurde, also in Zukunft wird, das wird sich unter anderem in den kommenden Tagen entscheiden. Analysen aus und über Ungarn finden Sie wie immer in den Shownotes zum Nachlesen. Ich sage danke fürs Dranbleiben und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.